Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
2. Chronik 29, 20 bis 36. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Und sie brachten herzu 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er sprach zu den Priestern, den Söhnen Aaron, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. Da schlachteten sie die Rinder, und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar. Und sie schlachteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar. Und sie schlachteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Und sie brachten die Böcke zum Sündopfer vor den König und die Gemeinde und legten ihre Hände auf sie. Und die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel. Denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie es David befohlen hatte, und Gad, der Seher des Königs, und der Prophet Nathan, denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Und so standen die Leviten mit den Saitenspielen Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Saitenspiele Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an, und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten. Und das alles währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Und der König Hiskia samt den Oberen gebot den Leviten, den Herrn zu loben mit den Liedern Davids und des Sehers Asaph. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Und Hiskia hob an und sprach: Nun habt ihr für den Herrn eure Hände gefüllt. Tretet herzu und bringt die Schlachtopfer und Lobopfer zum Hause des Herrn. Und die Gemeinde brachte herzu Schlachtopfer und Lobopfer, dazu jeder, der willigen Herzens war, Brandopfer. Und die Zahl der Brandopfer, die Gemeinde brachte, war 70 Rinder, 100 Widder und 200 Lämmer, dies alles zum Brandopfer für den Herrn. Es waren aber der geweihten Tiere 600 Rinder und 3000 Schafe. Aber die Priester waren zu wenig, um allen Brandopfern die Haut abziehen zu können. Darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis die Arbeit verrichtet war und bis sich die Priester geheiligt hatten. Denn die Leviten waren williger gewesen, als die Priester, sich zu heiligen. Auch waren es viele Brandopfer mit dem Fett der Dankopfer und mit dem Trankopfer zu den Brandopfern. So wurde der Dienst am Hause des Herrn geordnet. Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Amen.
Lobet Gott, preiset ihn und gebt ihm allein die Ehre.
Lobet Gott, preist ihn.
War dieser König Hiskia. Hiskia wurde mit 25 Jahren König und er hatte einen denkbar schlechten Start erwischt. Nämlich die Voraussetzungen, die er hatte, waren denkbar ungünstig. Sein Vater war Ahas und Ahas war ein König, der tat, was dem Herrn missfiel. Nach Strich und Faden betrog er den Herrn und versuchte den Herrn zu hintergehen. Er hatte Baal und Aschera, Bilder und Höhen, Götzenbilder aufgestellt, ja noch mehr. Er hatte sogar die Türen am Tempel verschlossen. Er hatte den Tempel unzugänglich gemacht für das Volk, hatte gemacht, was dem Herrn missfiel. Hiskia wurde nun König. Seine Voraussetzungen waren schlecht. Aber über ihn heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er lebte nicht weiter wie sein Vater Ahas. Er ließ sich nicht von seinem Vater Ahas prägen in dessen Gottlosigkeit, sondern er schlug einen anderen Weg ein. Er entschied sich ganz bewusst für einen anderen Weg, nämlich den Weg, den wir von seiner Mutter Abi her und Secharia, seinem Großvater her, kennen. Der, den er übernommen hat von seinem Urahn, dem König David. Nämlich indem er auf den Herrn hörte, auf sein Wort hörte. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. So heißt es in 2. Chronik 29 in den ersten Versen. Und was bedeutete das? Zuerst einmal hat er für sich selber diese Entscheidung getroffen. Für sich selber wollte er ein Leben mit Gott führen. Ein Leben, in dem er alle Baal-Götzenstatuen und alle Aschera-Bilder wegtat, alle Höhen, auf denen geopfert wurde, wegtat, indem er sich ganz neu dem Herrn hinwandte, auf das Wort Gottes, die Gebote Gottes hörte. Und als zweites hat er dann auch anderen das zugänglich gemacht. Als König stand er in der Verantwortung für das Volk. Und so öffnete er dann die Türen, besserte sie aus und machte, dass auch der Tempel wieder ein Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott werden konnte, wo die Menschen Vergebung, wo die Menschen einen Neuanfang für ihr Leben fanden. Nicht nur für sich selber, sondern auch für andere wollte er dazu beitragen, dass sie auf die Worte Gottes hörten und sich auf den Herrn ausrichteten. Zuerst, und das sehen wir auch in unserem heutigen Text, zuerst stand aber seine persönliche eigene Entscheidung.
Kommt herzu, kommt herzu, kommt herzu und lasset uns den Herrn frohlocken, frohlocken, frohlocken. Kommt herzu und lasset uns den Herrn frohlocken. Kommt herzu, kommt herzu, kommt herzu, kommt herzu und lasset uns den Herrn frohlocken und jauchzen den Ort unseres Heils.
auch heute viele Menschen, die sagen, ja, unsere Voraussetzungen sind schlecht. Wir haben vielleicht viel Schwieriges erlebt in der Vergangenheit. Wir haben vielleicht eine schlechte Prägung bekommen von den Eltern, der Familie und so weiter. Oder haben viele Nöte und Schwierigkeiten erlebt. Das mag gut sein. Es gibt viele problematische Lebensgeschichten. Es gibt viele vergangene und auch aktuelle Nöte. Das ist alles so. Aber die Frage stellt sich für jeden Einzelnen von uns. Was wollen wir für einen Weg einschlagen? Von wem wollen wir uns prägen lassen? Wollen wir uns vom Negativen, vom Schlechten, von der Gottlosigkeit prägen lassen und diesen Weg weiterführen? Hiskia hätte auch den Weg seines Vaters Ahas weitergehen können. Oder wollen wir das Wort der Erlösung, das Wort des Neuanfangs, das Wort der Vergebung, neutestamentlich gesprochen, das Wort der Vergebung in unserem Herrn Jesus Christus annehmen und ein neues Leben beginnen? Ein Leben im Frieden mit Gott, ein Leben, in dem wir auf Gottes Wort hören, auf seine Stimme hören und uns auf ihn ausrichten. Diese Entscheidung nimmt uns niemand ab. Und wir können nicht uns entschuldigen mit Umständen oder ja, ich konnte halt nicht oder ich wusste halt nicht, sondern wir alle stehen vor der Entscheidung. Und wir alle haben immer wieder auch im Leben die Weichenstellung, die wir zu treffen haben, setzen wir uns ein für den Herrn und leben wir nach seinem Wort oder lassen wir uns prägen von Gottlosigkeit in dieser Welt. Lassen wir uns prägen von Negativem. Lassen wir uns prägen von Götzendienst und allem Möglichen an schlechten Einflüssen. Was ist unsere Entscheidung? Ahas war ein schlechter Ratgeber und ein schlechtes Vorbild für seinen Sohn Hiskia. Aber Hiskia hat auch ganz bewusst hier unter der Vergangenheit einen Schlussstrich gezogen. Hat gesagt, ich will neu beginnen mit dem Herrn. Und dies wirkte sich dann auch aus, indem er diesen Neubeginn, den er selber erlebt hatte, auch anderen, auch dem ganzen Volk zugänglich machen wollte. Er wollte, dass alle hinzukommen zum Tempel, hinzukommen und die Vergebung, die Versöhnung empfangen. Es lag dort einiges im Argen. Wir haben das in den letzten Gottesdiensten in den Versen bis Vers 20 gelesen. Hiskia musste Priester versammeln, die Oberen des Volkes versammeln und es galt zuerst, allen Unrat aus dem Heiligtum herauszunehmen. Alles, wodurch der Gottesdienst, den es zu feiern galt im Heiligtum, wo es dem Herrn darum ging, zu dienen und für ihn da zu sein. Alles, was das hinderte, musste weg. Aller Unrat. Es ging nicht nur darum, die Türen zu öffnen zum Tempel, sondern auch allen Unrat rauszutun. Und das dauerte einige Zeit. Wir lesen da, dass es etliche Tage dauerte, bis die Priester dann alles Unreine, Vers 16, aus dem Heiligtum, aus dem Haus des Herrn getan hatten. Und es gereinigt hatten, nun war alles bereit für den Dienst, war alles bereit, um Gott zu dienen. Wir haben gesehen, Hiskia tat das als erste Amtshandlung. Kurz danach, als er König wurde. Etwas vom Ersten, was er überhaupt machte. Er hat nicht zuerst mal alle Leute konsultiert und gefragt, was meint ihr, was soll ich jetzt tun? Er hat nicht links und rechts herumgefragt, wo sollen wir jetzt die Prioritäten setzen? Hat auch nicht gesagt, ja, ich habe diese und jene Gedanken und Ideen, ich möchte das jetzt vorantreiben, ich habe diese und jene Lebensziele und Ziele für meine Regierung, sondern für ihn war das Allererste und das Allerwichtigste, dass sein Leben und das Volk, für das er die Verantwortung hatte, wieder dem Herrn geweiht war, dass wieder alles in Ordnung war. Hier stellt sich die Frage auch für uns, wir haben das gesehen, wo wir die Prioritäten setzen in unserem Leben. Setzen wir die Priorität auch dort, dass es unser Anliegen ist, was sagt Gott zu unserem Leben? Dass es unser Anliegen ist, ob wir mit Gott in Ordnung sind? Oder wollen wir uns selber verwirklichen? Wollen wir unsere eigenen Wünsche erfüllen? Oder fragen wir danach, was die Leute von uns denken, was die Leute sagen und so weiter? Oder haben wir als erste und wichtigste Priorität in unserem Leben, was sagt Gott? Was will der Herr von uns? Wie stehen wir vor ihm da? Das Heiligtum war nun gereinigt und alles war bereit für den Opferdienst, den es zu tun galt nun. Vers 20, da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Seine erste Regierungshandlung war, dass er die Türen am Haus des Herrn öffnete und ausbesserte. Dass er alles Unreine, allen Unrat aus dem Haus des Herrn herauszuwerfen begann und gebot, dass es gereinigt würde. Nun, als er die Rückmeldung bekam, alles ist in Ordnung, alles ist bereit, da machte sich der König Hiskia früh auf. Er machte sich früh auf. Er wartete nicht noch ein paar Tage oder trank nicht in aller Ruhe gemütlich am Morgen seinen Kaffee und dachte so, was machen wir jetzt heute? Er dachte auch nicht, ja, zuerst habe ich noch einige wichtige Regierungsgeschäfte zu erledigen, zuerst muss ich da noch verschiedene Briefe versiegeln und einige Boten losschicken. Nein, er machte sich früh auf am Morgen. Am Morgen früh. Das zeigt die Wichtigkeit, die er dem Dienst für den Herrn beimaß. Auch hierin. Es war ihm wichtig, es war sein Anliegen, so früh wie möglich, so schnell wie möglich, alles, was für den Herrn zu tun war, wirklich zu tun. Alles bereit zu machen für ihn. Er ging früh morgens, versammelte die Oberen und ging hinauf zum Haus des Herrn. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass Männer und Frauen, die mit dem Herrn wandelten, sich früh aufmachten. Verschiedene Gottesmänner gingen früh auf den Weg. Denken wir an Abraham, der, als er den Auftrag bekam, Isaak als Opfer darzubringen, sich früh aufmachte. Denken wir an die Frauen am Tag der Auferstehung Jesu, an Ostern. Auch sie machten sich früh am Morgen auf. Ja, aber wenn unser persönlicher Biorhythmus anders ist, dann können wir halt nicht früh was machen. Dann halt lieber erst spät. Wir sehen, dass es eine Frage auch der Prioritäten ist. Wo setzen wir die Akzente? Was ist uns wichtig? Ist es uns wichtig, dass wir früh, ist es uns wichtig, dass wir als erstes auch am Tag Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen? Hiskia ging früh zusammen mit den Oberen der Stadt hinauf zum Haus des Herrn. Er wollte wirklich früh in der Gegenwart und mit der Gemeinschaft des Herrn stehen. Und wir? Wie ist unser Morgen geprägt? Was ist uns wichtiger am Morgen früh? Der Kaffee oder das Bibellesen? Was ist uns wichtiger am Morgen früh? Die Zeitung oder das Gebet? Wo setzen wir die Akzente? Was ist uns wichtiger? Suchen wir wirklich schon am Morgen früh die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus? Lassen wir uns stärken durch sein Wort. Lassen wir uns den Weg weisen durch sein Wort. Darauf liegt ein besonderer Segen. Und das hilft uns auch, dass wir die Akzente während des Tages richtig setzen können. Dass wir auch während des Tages richtig die Prioritäten erkennen. Hiskia, er machte sich früh auf. Und er versammelte die Oberen. Er kümmerte sich nicht darum, was die Oberen jetzt sagten. Hätte denken können, ja, für die Oberen könnte das jetzt etwas früh doch sein. So früh. Die sind vielleicht etwas wacher, wenn es erst 9 Uhr oder 10 Uhr ist am Morgen. Oder vielleicht erst am Nachmittag. Was denken die wohl? Ich muss doch Rücksicht nehmen auf die Oberen. Hiskia hatte die Verantwortung vor Gott, die Verantwortung auch die Oberen, auch die Priester, die Leviten und alle anzuleiten. Er hatte Vorbild zu sein, selber. Er konnte nicht sagen, geht ihr mal früh. Ich trinke zuerst noch meinen Kaffee fertig. Sondern er hatte Vorbild zu sein und selber mit dem guten Vorbild voranzugehen. Aber er hatte auch die Verantwortung, dass jene, die ihm anvertraut waren, dass er die mitnahm. Dass er die ermutigte und ihnen zeigte, so geht's. In diese Richtung gehen wir vorwärts. Das ist auch für uns wichtig. Zum einen im Kontakt mit unseren Mitmenschen sollen wir Vorbild sein. Nicht einfach von anderen Dinge fordern, von anderen in unserer Umgebung, auch nicht von unseren Kindern, Dinge fordern, die wir selber gar nicht einhalten, sondern wir sollen mit dem guten Beispiel vorangehen. Vorleben unserer Umgebung, unseren Nächsten, unseren Kindern, vorleben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, was es bedeutet, die richtigen Prioritäten zu setzen, frühmorgens Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. Und gleichzeitig sollen wir sie aber auch ermutigen und mitnehmen, und dort, wo wir Einfluss haben, dort, wo wir die Möglichkeit haben, auch sie mitzunehmen.
Jesus, dich will ich ehren, Herr, dir will ich gehören. Jesus, dir will ich folgen, wie dein Weg mich aufführt. Herr, dir will ich mein Leben weihen, Herr, dir will ich gehorsam sein, damit es jeder spürt, dass mein Leben dir, Herr, gehört. Geht es durch Dunkelheit, du, Herr, bist mein Stern. Spür ich die Einsamkeit, nie bist du mir fern. Fällt mir das Leben schwer, du gibst reinen Mut. Denn du bist ja mein Herr und das ist so gut. Jesus, dich will ich ehren, Herr, dir will ich gehören. Jesus, dir will ich folgen, wie dein Weg mich aufführt. Herr, dir will ich mein Leben weihen, Herr, dir will ich gehorsam sein, damit es jeder spürt, dass mein Leben dir, Herr, gehört. Wird auch dein Wort verlacht, bleibt es dennoch wahr? Wirst du zum Spott gemacht, dann wird mir ganz klar, dir dienen in der Welt ist kein Kinderspiel. Doch wer sich zu dir hält, den führst du zum Ziel. Sein hier in dieser Zeit. Ich möchte Helfer sein in der Welt voll Leid. Lass mich ein Zeugnis sein, Herr, von deiner Gnade. Lehr mich dein Jünger sein, Herr, mit Wort und Tat. Jesus, dich will ich ehren, Herr, dir will ich gehören. Jesus, dir will ich folgen, wie dein Weg mich aufführt. Herr, dir will ich mein Leben weihen, Herr, dir will ich gehorsam sein, damit es jeder spürt, dass mein Leben dir, Herr, gehört.
Es kommt immer wieder mal vor, ich erinnere mich da an meine Kindheit. In meiner Kindheit, da besuchten wir selbstverständlich regelmäßig den Gottesdienst. Ganz klar. Natürlich habe ich Jesus gern gehabt, natürlich habe ich es auch genossen, in die Kinderstunde zu gehen. Aber, so ganz offen gesagt, manchmal stank es mir auch. Manchmal hatte ich einfach keine Lust. Ich habe keine Lust. Und manchmal habe ich das auch gesagt. Ich habe keine Lust. Meine Eltern haben mir gezeigt, dass der Besuch des Gottesdienstes oder das Bibellesen nicht einfach nach dem Lustprinzip vor sich gehen soll. Wenn ich Lust habe, dann mache ich es. Wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Sondern es geht darum, dem Herrn zu dienen. Es geht darum, für den Herrn bereit zu sein. Das ist eine große Schwierigkeit in der heutigen Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man nach dem Lustprinzip lebt. Was mir Spaß macht, das mache ich. Worauf ich Lust habe, da lasse ich mich ein. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Ist doch egal. Jesus Christus selber, der unser vollkommenes Vorbild ist, er hat nicht nach dem Lustprinzip gehandelt. Ah, jetzt habe ich Lust, ans Kreuz zu gehen. Nein. Warum ging er ans Kreuz? Weil er Lust hatte drauf? Nein, weil er uns lieb hatte. Deshalb ging er ans Kreuz. Deshalb hat er sein Leben gelassen. Aus Liebe zu uns und nicht aus Lust. Und wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir so leben, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht, dann lassen wir uns auch diesbezüglich von ihm prägen und handeln nicht einfach nur nach dem Prinzip, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, sondern ein Ausdruck von meiner Liebe zu meinem Erlöser und Herrn ist auch, dass ich gerne sein Angesicht suche, dass ich gerne sein Wort lese, in Gemeinschaft mit ihm stehe, auch im Gebet. Natürlich gibt es da immer wieder auch Anfechtungen oder Dinge, wo einem zum Beispiel scheinbar die Zeit fehlt oder scheinbar die Kraft fehlt oder scheinbar die Lust fehlt. Aber Jesus Christus, der Sieger ist, hilft uns dabei, auch zu überwinden, auch vorwärts zu gehen, ob wir jetzt Lust haben oder nicht. Und wie schön ist es, wir können dem Herrn das auch sagen, wenn wir keine Lust haben. Wir dürfen auch betend Jesus sagen, schau, ich habe jetzt wirklich keine Lust, Bibel zu lesen. Aber bitte vergib mir das und hilf, dass ich mich nicht von dem Lustprinzip lenken lasse und leiten lasse, sondern dass mein Herz so von der Liebe zu dir erfüllt ist, dass ich gerne lese, dass ich gerne mich mit dir und deinem Wort beschäftige. Jesus dürfen wir alles sagen, sogar solche Dinge, solche sehr heiklen Dinge. Und er hilft uns. Ich habe dabei also schon früh mich korrigieren lassen müssen, dass ein Gottesdienstbesuch nicht einfach etwas ist, wo wir Lust drauf haben oder nicht Lust drauf haben. In der Bibel lesen, da geht es nicht einfach ums Lust haben oder nicht. Hiskia hat nicht bei den Oberen der Stadt abgefragt, habt ihr Lust mit mir zu kommen? Nein, er hat einfach gesagt, ihr kommt mit. Ein wichtiger Punkt auch für uns, auch in unseren Familien. Es geht nicht darum, ob die Kinder einfach Lust haben auf etwas, sondern was ist der Wille Gottes. Aber dafür müssen wir mit dem guten Beispiel selber vorangehen und immer wieder uns fragen, selber fragen, denn wir sind auch Kinder unserer Zeit, wir werden auch geprägt in dieser Zeit, in der wir leben, wo uns vorgegaukelt wird, es geht nur nach dem Lustprinzip, wo wir uns also persönlich fragen müssen, handle ich jetzt einfach, weil ich Lust habe drauf, weil es mir so passt, oder handle ich aus Liebe zu meinem Herrn, den ich ihm gern, weil ich ihn liebe, weil ich von seiner Liebe erfüllt bin.
Mehr lieben dich. Drückt mich auch Kummer hier, bist du nicht fern. Drum preis ich nur all hier, dich meinen Herrn.
Hiskia nahm die Oberen mit und zeigte ihnen damit auch, worauf es ankommt, nämlich jetzt zum Haus des Herrn zu gehen. Und was taten sie dort? Sie brachten verschiedene Tiere zusammen mit dem Ziel, Gott zu opfern. Es wird hier in Vers 21 erzählt, dass sie 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer, 7 Ziegenböcke zum Sündopfer darbrachten. Die Zahl 7 kommt in der Bibel immer wieder vor, auch als heilige Zahl, als Zahl der Heiligkeit, als Zahl Gottes, als göttliche Zahl. Es wird damit auch zum Ausdruck gebracht, worum es gehen soll bei diesem Opfer. Dass das Volk, dass das ganze Königtum wieder geheiligt ist, für den Herrn geheiligt ist. Und es werden hier 2 verschiedene Opfer dargebracht. Zum ersten wird hier das Sündopfer dargebracht. Nachher in den Versen später wird vom Brandopfer gesprochen. Und schlussendlich in Vers 31 sogar das dritte Opfer noch, nämlich das Schlacht- und Lobopfer. Das Sündopfer zuerst, dann das Brandopfer, dann das Schlacht- und Lobopfer. Die Tierliebhaber unter uns, die da gehört haben, diese schönen Tierchen, 7 Stück je, die da geschlachtet wurden und hingemetzelt wurden und das Blut, mit dem Blut wurden zum Beispiel der Altar besprengt, das tönt ziemlich grausam. Das war es auch. Allerdings, was heute den Menschen zugemutet wird, in Computerspielen, in Filmen und so weiter, ist noch viel grausamer als das, was hier in der Bibel beschrieben wird. Und da wird kein Aufsehen gemacht drum. Also die Bibel ist nicht so grausam und brutal in Schilderungen, wie das heute teilweise schon jungen Menschen und Kindern zugemutet wird. Aber trotzdem, es bleibt brutal. Es bleibt sehr voller Blut. Und es wird damit gezeigt, wie viel nötig war, vorausschauend auf den Sühnetod des Messias, der kommen wird, wie viel nötig war, damit die Schuld des Volkes überhaupt gesühnt werden konnte. Das alles waren nur Tieropfer. Aber zur Vergebung unserer Schuld hat Gott seinen einzigen Sohn geopfert. Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Das ist noch viel brutaler. Ist noch viel grausamer. Und warum das? Weil wir schuldig sind. Weil wir selber nicht uns von unserer Schuld befreien können. Weil unser Urteilsspruch vor dem himmlischen Thron Gottes lautet schuldig. Schuldig vor Gott. Schuldig für die Ewigkeit. Schuldig ins Verderben. Und weil Gott das nicht wollte, dass wir verloren gehen, sondern uns das Leben schenken wollte, hat er die Schuld gesühnt durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Dadurch, dass Jesus Christus sein Leben gelassen, sein Blut vergossen hat, hat er eine vollkommene Erlösung vollbracht. Und all das, was wir hier lesen von Hiskia, findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Sowohl das Sühnopfer, das Sündopfer, ist in Jesus Christus erfüllt. Auch das Brandopfer, um das es geht, fand seine Erfüllung in Jesus Christus. Und auch das Lobopfer können wir Gott nur darbringen durch Jesus Christus. Wir kommen darauf zurück. Er hat ein vollkommenes Opfer am Kreuz gemacht, damit wir nicht mehr so Tieropfer darbringen müssen. All diese Tieropfer, wie wir lesen in der Bibel, das Blut von Böcken, von Tieren kann ja nicht wirklich vergeben, kann nicht reinmachen. Nur das Blut Jesu Christi. Aber vorausschauend auf das, was Gott selber tun wird in seinem Sohn, wurden diese Opfer gegeben, im Glauben vorausschauend. Vorausschauend, in Anspruch nehmend, was Jesus Christus dann vollendet hatte und erfüllt hatte. Hiskia sprach, so lesen wir in Vers 21, nun zu den Söhnen Aarons, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. Die Priester waren ja da zum Opfern. Aber Hiskia gab den Befehl, nun opfert. Hiskia, der die Verantwortung für das Volk trug, gab den Befehl zum Opfern, aber er opferte nicht selber, sondern die Aufgabe des Opferns lag bei den Priestern, bei den Söhnen Aarons. Wir sehen hier also eine Aufgabenteilung, einmal mehr, gemäß dem Wort Gottes, gemäß der göttlichen Ordnung. Hiskia hat nicht gesagt, so, ich schlachte selber, ich opfere selber. Und die Priester haben auch nicht gesagt, so, alles ist bereit, wir beginnen schon mal. Sondern Hiskia gab den Startschuss und die Priester führten aus. Ein ganz wichtiger Punkt auch für unser Leben, dass wir in unseren Aufgaben, die wir erfüllen, in unserem Leben uns in den Plan und Willen Gottes hineingeben. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt, wir sollen uns nicht in fremde Ämter einmischen. Wir sollen nicht über unsere Aufgaben, über unsere Verantwortung hinaus versuchen, uns einzumischen. Aber das, was der Herr uns aufgetragen hat, das sollen wir tun. Die Aufgaben, die er uns gegeben hat, die sollen wir erfüllen. Hiskia, er hatte den Auftrag zu geben und die Priester hatten auszuführen. Hätte Hiskia den Auftrag nicht gegeben, wären die Priester nicht zum Opfern gegangen. Hätte Hiskia den Auftrag gegeben und die Priester hätten nicht geopfert, dann wäre das Opfer auch nicht vollbracht worden. Jeder hatte an seinem Platz den Willen Gottes zu tun. Dort, wo der Herr uns hinstellt, sollen wir den Willen Gottes tun. Dort, wo der Herr uns Aufgaben schenkt, die sollen wir erfüllen. Nicht denken, was machen die anderen. Nicht denken, machen die es jetzt richtig oder falsch und wie sollte es jetzt sein. Sondern die Aufgabe, die der Herr uns gibt, die sollen wir erfüllen. An dem Ort, wo der Herr uns hingestellt hat, sollen wir ihm dienen. Sollen wir ihm geweiht sein. Sollen wir für ihn da sein. Es wird heute viel Unfriede angerichtet und es gibt viel Zank und Streit, weil man sich einfach in andere Angelegenheiten einmischt, die einem gar nichts angehen. Hiskia hat sich nicht reingemischt, wie die Priester jetzt genau schlachten, sondern er hat gesagt, opfert. Das war seine Aufgabe. Und die Priester wiederum haben sich nicht in Aufgaben des Königs eingemischt. Es ist wichtig, dass wir an dem Platz sind, wo der Herr uns haben will. Und dort, wo der Herr uns hinstellt, sollen wir die Aufgaben und die Verantwortung wahrnehmen. Sollen wir ihm dienen? Sollen wir ihm geweiht sein?
Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt. Lernen zuzuhören, wenn er mich etwas fragt. Die Bibel so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Und Jesus nachzufolgen, wohin der Weg auch geht. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte mich so kleiden, wie es der Herr gefällt. Und ich kann mich nicht vereinen mit der Sprache dieser Welt. Ich will auch nur das essen, was gut und nahrhaft ist. Denn ich kann doch nicht vergessen, dass meinem Körper ein Tempel Gottes ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte den Menschen erzählen von meinem Heiland Jesu Christ, damit sie ihm wählen, solange es noch möglich ist. zeigen, wer er ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund kann nur die Liebe sein.
Sie begannen zu opfern. Und es heißt mehrmals hier, so in Vers 21, so in Vers 23, in Vers 24, sie schlachteten all die Tiere als Sündopfer zur Entsühnung. Und es wurde symbolisch dafür, als sie die Böcke zum Sündopfer vor den König brachten und die ganze Gemeinde und ihre Hände auf sie legten, um zu zeigen, all die Sünde des Königs, des ganzen Volkes, wird jetzt hier draufgelegt. Interessant, sie brachten sie vor den König und die Gemeinde. Der König hat nicht gesagt, okay, das ist jetzt für die Gemeinde, ich habe das nicht mehr nötig. Ich habe schließlich meine Entscheidung getroffen. Ich habe schließlich all das ins Rollen gebracht. Ich brauche jetzt dieses Sündopfer nicht mehr. Nein, der König wusste, dass er ja auch das Sündopfer brauchte. Er wusste, dass er auch nur aus dem Opfer heraus, aus dem Sündopfer heraus, wirklich Gott dienen konnte und seine Aufgaben als König erfüllen konnte. Das bedeutet für uns, es ist wichtig, dass wir uns einmal für Jesus Christus entscheiden, unser Leben ganz bewusst ihm übergeben. Das ist entscheidend wichtig, dass wir ihn bitten, dass er uns reinigt von aller Schuld. Aber wir können nicht sagen, so, ich habe jetzt mein Leben Jesus übergeben, das war's. Nun ist alles in Butter, alles geht locker weiter. Ich brauche nichts mehr. Die anderen, die bösen Sünder da, ja, die brauchen noch Vergebung, aber ich nicht mehr. Nein, die Bibel zeigt uns, wie wichtig die Demut ist. Wie wichtig es ist, dass wir täglich aus dem Opfer Jesu leben. Aus dem heraus leben, was Jesus Christus für uns getan hat. Und je mehr wir uns bewusst sind, wie sehr wir Vergebung brauchen, auch im Alltag. Wie sehr wir brauchen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Desto mehr werden wir auch bereit gemacht, ihm zu dienen. Und desto besser können wir auch unsere Aufgaben, die er uns stellt und gibt, und unser Leben überhaupt meistern und so leben, wie es Gott gefällt, und zu seiner Ehre leben. Diese Opfer wurden als Entsündigung, als Sündopfer gebracht. Das war das erste Opfer. Sie wussten zuallererst, bevor es jetzt darum geht, dem Herrn zu dienen oder Lobopfer zu bringen, ist das Erste und Wichtigste, dass wir ein Sündopfer bringen, dass wir von unseren Sünden befreit werden. Diese Reihenfolge ist ganz entscheidend. Bevor wir bereit sind und fähig sind, ein Wohlgeruch für den Herrn zu sein, und dafür war das Brandopfer ganz besonders da, bevor wir bereit sind, überhaupt dem Herrn die Ehre geben zu können, bevor wir bereit sind, überhaupt Lob darzubringen und unser Leben für den Herrn einsetzen können, ist wichtig, dass unsere Sünde vergeben ist. Ist wichtig, dass unser Leben einen Neuanfang hat. Und dass wir aus der Vergebung leben und diese Vergebung auch immer wieder neu in Anspruch nehmen. Es wurde hier nicht einmal nur das Sündopfer dargebracht und dann war fertig. Das galt dann für alle Zeiten. Nein, sie mussten immer wieder Sündopfer darbringen. Einmal hat Jesus Christus am Kreuz sein Leben gelassen. Und das gilt für alle Zeiten. Dieses Opfer gilt für alle Zeiten. Aber wir müssen immer wieder dieses Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen. Immer wieder uns unter die Reinigung des Blutes Jesu Christi stellen. Immer wieder sein Opfertod für uns persönlich annehmen. Das macht uns demütig und erst das macht uns bereit, ihm auch zu dienen, ihm wohlgefällig leben zu können, Brandopfer, ihm zu loben und anzubeten, Lobopfer. Nun kommen wir zu einem kleinen Exkurs. Nämlich nun machte er nach dem Sündopfer etwas Besonderes, nämlich er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Nun gibt's Musik, hä? Also, die Tempelband kommt nun zum Einsatz mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Es hat auch noch Trompeten dabei gehabt, also durchaus auch recht laute Instrumente. Wir sehen hier etwas ganz Spannendes auch für die Musik und den Umgang mit der Musik. Wir machen hierzu einen kleinen Abstecher, weil der Text es so uns zeigt und anbietet. Nach der Entsündigung, nach dem Sündopfer, stellte er nun die Leviten, die dafür da waren, im Tempel zu dienen und ganz besonders eben auch mit Musik zu dienen, stellte er die Leviten wieder auf. Es gab in der Geschichte der Kirche immer wieder auch Bestrebungen, zum Beispiel die Musik zu unterdrücken, dass alle Musik aus einer Kirche verbannt wurde. Das gab's. Es gab so eine Zeit in der Reformation, da wurden Orgeln rausgeworfen, da wurde nicht mehr gesungen und so weiter. Das gab's effektiv. Es gibt aber auch das Gegenteil, wo die Musik alles übertönt und nicht mehr es um das Opfer Jesu Christi geht, sondern um die Musik, um den guten Sound in einer Gemeinde, in einer Kirche. Hier wird uns vom Wort Gottes gezeigt, was der richtige Umgang mit Musik ist und wozu die dient. Wir halten fest. Nach dem Sündopfer wurden die Leviten aufgestellt. Bevor die Leviten aufgestellt wurden, damit sie ihren Dienst überhaupt tun konnten, war das Sündopfer nötig. War nötig, dass und dass auch die Leviten von der Sünde befreit wurden. Wir können nur dem Herrn dienen, auch mit unserer Musik und mit unserem Singen, wenn wir von unserer Sünde befreit sind. Nur dann können wir Gott wohlgefällig singen. Nur dann dient unser Gesang, dient unsere Musik zur Ehre Gottes. Also die Grundlage biblischer Musik muss die Vergebung der Sünden sein. Die Grundlage christlicher Musik muss sein, dass Jesus Christus uns unsere Sünden vergeben hat. Zuerst die Entsündigung und dann kam die Musik.
Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön, dem welchem alle Dinge zu Dienst und Wille stehen. Ich will den Herrn loben, hier preisen auf der Welt. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben will. Wohl dem, der einzig schaut, was Jakobs Gott und Heim, wer dem sich anvertraut,
wurde hier von Hiskia eingerichtet. Also Hiskia hat ganz bewusst der Musik einen wichtigen Stellenwert gegeben. Musik und der Gesang hatte eine wichtige Funktion im Tempel, hatte eine wichtige Funktion im Gottesdienst. Also ist nicht einfach nur eine Randerscheinung, die es halt so gibt, sondern diente dazu, zum einen Gott zu loben, zum anderen auch die Herzen der Menschen zu erreichen und zu erfreuen. Hiskia ordnete die Musik an. Wie er das tat, wir kommen weiter darauf zurück, er tat das in einer genauen Ordnung. Also es gab keinen musikalischen Wildwuchs, sondern es war von königlicher Seite her verordnet. Das bedeutet, Musik ist Gott gewollt. Gesang, Musik ist Gott gewollt, von Gott geschenkt. Aber nicht in einem Tohuwabohu, nicht in einem wilden Durcheinander. Und nicht einfach so, wie es einem gerade gefällt. Ah, ich mache etwas. Sondern so, dass es dem Herrn gefällt, nach dem Willen Gottes, soll es die Grundlage haben des Opfertodes Jesu am Kreuz, der Sündenvergebung. Soll die Grundlage sein, das, was Jesus für uns getan hat. Und sie nahmen Zimbeln, Psalter und Harfen mit den Saitenspielen Davids, heißt es in Vers 26. Dann kamen in Vers 28 auch noch die Trompeten dazu und Vers 27, der Gesang für den Herrn begann. Zuerst ein Vorspiel und nachher der Gesang. Und die ganze Gemeinde betete an und der Gesang erscholl. Vers 28. Und was sangen sie? Sie sangen nach den Liedern Davids und vom Seher, der erwähnt wird, und vom Propheten Nathan, des Heers Asaph und von Nathan. Das sangen sie. Davon ließen sie sich inspirieren und das sangen sie. Es ging hier also nicht einfach um einen coolen Sound, sondern es ging um das Wort. Es ging darum, dass sie auch mit ihren Stimmen den Herrn lobten. Ihn lobten für die Sündenvergebung. Ihn priesen dafür, was Gott für sie getan hatte. Ihn anbeteten. Sie beteten an und sangen. Echte Anbetung kann nur stattfinden, wenn es auf der Grundlage der Sündenvergebung geschieht. Oder anders gesagt, was heute auch als Anbetungszeit und Anbetungsgottesdienste teilweise gehandelt wird, das ist Gefühlsduselei. Sehr häufig, wenn die Grundlage fehlt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3,11.
Thank you. Heiligen.